Wir haben in der Lesung einen Vers aus dem Alten Testament kennengelernt. Es ist ein Lied, was der König, der zu der Zeit noch keiner war, David, geschrieben hat, über Menschen, die ihm wichtig gewesen sind. Er hat es geschrieben über Saul, aber insbesondere über Jonathan. Das war der Sohn Sauls, des Königs, eigentlich nach der Erbfolge der nächste König. Aber es hat etwas sich ergeben, was dazu geführt hat, dass nicht er, Jonathan, den Königsthron besteigen sollte, sondern dass das Königtum zu David wechselt. Die meisten von uns kennen diese Geschichte. Es ist ein bisschen viel, die Einzelheiten darüber jetzt auf die Einzelheiten einzugehen. Das Besondere an Jonathan war, dass er der Freund Davids gewesen ist. Es war nicht nur irgendeine Freundschaft, wie wir gelesen haben. Es war eine tiefe Freundschaft. Die Freundschaft, die so weit ging, dass Jonathan bereit war, auf das Königtum zu Davids Gunsten zu verzichten. Eine Freundschaft, die ihn dazu bewegt hat, sich gegen seinen Vater zu stellen und für seinen Freund David einzutreten. David wäre nach menschlicher Weise nicht am Leben geblieben, wenn Jonathan nicht für ihn sich eingesetzt hätte. Und das Bemerkenswerte ist, was David in diesem Lied, was ihm wichtig war, die ganzen Leute in Israel sollten es lernen, wie wir aus der Lesung gehört haben. Was er sagt, diese Liebe war ihm teurer als, ich sag mal, die Liebe, wie sie zwischen Mann und Frau ist. Sie berührt nämlich nicht den Körper, sondern geht tief ins Innere hinein. Diese Verbundenheit, die auf wunderbare Weise unbeschreiblich ist. Er hat einen Freund verloren, der im Krieg gefallen ist und dabei selber ein Stück sterben müssen. Ich selbst habe einen guten Freund aus meiner Kindheit und ich erspüre einen Hauch davon, wie das ist, wenn wir nach langer Zeit mal wieder zusammensetzen, wie die Zeit dahin geht, wie alles so sich verabschiedet und eine Kommunikation stattfindet, die man so nicht beschreiben kann, aus dem Inneren, aus dem Herzen heraus, wo so seine Harmonie sich zwischen zwei Menschen einstellt, die plötzlich irgendwie mit einer unsichtbaren Macht verbunden sind. Das wünschen wir uns. Aber wie ist es mit unseren Freundschaften? Mein Vater sagte einmal, wenn du in Not bist, lernst du deine Freunde kennen. Und wenn ich so an die High Society denke, dann sehe ich, wie viele, wie soll ich das sagen, Freunde es plötzlich gibt, die es aber sind, weil sie sich von der Wärme dieses besonderen Menschen angezogen fühlen und da selber mit sich, wie soll ich sagen, einmal aufwerten. Ich weiß nicht, das klingt ein bisschen profan, aber wo die Scheiße ist, da sind die Fliegen. Wo das Geld ist, da sind denn die Freunde. Und die kommen dazu und die beflügeln einen und schmieren einen Honig um Bart. Aber man ist Mittel zum Zweck, damit es ihnen gut geht. Wenn die Not kommt, sind sie fort. als mein Vater sein Geschäft verloren und die Schulden kamen, da waren die plötzlich all die guten Freunde fort. Und wie sehr wünscht man sich dann einen Menschen, einen Freund, der zu einem steht, der Not und Elend teilt, der ein Wort ist und auch immer wieder, wenn die Not ist ja nicht so, sag ich mal, heute da, 3 Stunden später ist sie weg. Wenn es über Monate, über langen Zeitraum geht, die nicht müde werden, die Freunde, und immer wieder das Gleiche ertragen, immer wieder das Gleiche hören, Anteil nehmen und auch etwas von sich geben, damit es einem besser geht. Solche Freunde sind selten. Und wir wünschen uns sie alle. Und ich kann nicht versprechen, dass wir solche Freunde finden werden oder solche Freunde haben vielleicht. Aber es gibt einen Trost. Wir können ein solcher Freund sein für jemanden anders. Das ist uns gegeben. Wir wissen nicht, ob wir solche Freunde wirklich haben können, aber wir können solche Freunde sein. Aber es gibt eine weitere Botschaft, eine große Botschaft, was mir erst bei der Vorbereitung so ein bisschen klar geworden ist. Im Johannesevangelium lesen wir etwas über Freundschaft, über einen Freund. Und das Bemerkenswerte ist, nehmt mal eine Konkordanz zur Hand und guckt nach Freund im Neuen Testament und man wird feststellen, es gibt verdammt wenig in den ganzen Briefen, vielleicht nur mal so Hinweise, wie zum Beispiel, wer ein Freund der Welt sein will, kann kein Freund Gottes sein. Aber von Freundschaft findet man so nichts. Man findet was von Brüderlichkeit. Aber von Freundschaft kurioserweise nicht. Zu dieser Ausnahme im Johannesevangelium 15. Kapitel gehe ich jetzt einmal ein. Jesus schreibt, das spricht dort im 15. Kapitel ab Vers 12. Das ist mein Gebot, dass ihr einander lieben sollt, wie ich euch geliebt habe. Eine größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr hat. Wir haben von Freunde gesprochen. Wir finden es im ganzen Neuen Testament so selten. Eine der aber Stellen, wo es vorkommt, kommt von Jesus. Er ist unser Freund. Eine wahrhaft wunderbare Botschaft, wenn wir begreifen, was für ein großer Schatz es ist. Und wir erinnern uns, dass Menschen davon ergriffen werden. Wir erinnern uns einen Sünder, ein reicher Mann, der überwältigt worden ist davon. Im Lukas-Evangelium lesen wir von Zachäus. Ein verschmähter Mensch, und Jesus reicht ihm die Hand und verändert damit, wie ich glaube, sein ganzes Leben. Weil er ihm wahre Freundschaft, geboren aus der Liebe, der tiefen Liebe und der Güte heraus anbietet, wird ein Mensch erreicht und auf einen anderen Weg geführt. Wir lesen von der Sünderin in Kapitel 7, die Jesus mit ihren Tränen die Füße benetzt und wascht. Der Pharisäer hat ihn eingeladen, aber ich sag mal nur sehr oberflächlich Gastfreundschaft erwiesen. Sie hat begriffen, wer Jesus ist. Sie hat begriffen, was von ihm ausstrahlt, welche Güte und Gnade, welche Kraft von ihm ausstrahlt und welch ein großes Ja er zu ihr gesagt hat. Und er sagt es nicht nur zu ihr, er sagt es auch zu uns. Freundschaft bedeutet nicht immer, dass man dem anderen zustimmt und sagt, was der andere hören möchte, sondern sagt das, was ihm hilft. Wir haben gelesen, dass Jesus seine Jünger Freunde genannt hat. Er sagte aber auch zu dem Petrus, der dazugehörte, einmal, kurze Zeit vorher, geh weg von mir, Satan. Du denkst nicht, was menschlich ist und nicht, was göttlich ist. Als Lazarus, der Sohn der Martha und Maria, krank gewesen ist, baten sie ihn, über einen Boten zu ihm gekommen, damit ihr Bruder nicht sterben müsste. Er kam nicht, bewusst nicht. Aber trotz alledem geschieht alles aus einem größeren Rahmen heraus, weil es einen tieferen Sinn gibt in dem, den man manchmal nicht erkennt. Maria und Martha haben sicherlich nicht erkannt, welchen tiefen Sinn es hatte, dass Jesus nicht gekommen ist. Aber hat eingegriffen und hat trotzdem doch seine Freundschaft bewiesen. Lazarus ist auferweckt worden. Und es macht uns Mut, selbst in schwierigen Stunden manchmal festzuhalten und zu glauben, wenn wir erkennen, welche Ernsthaftigkeit und Größe und Liebe in Jesus ist, wenn wir auf ihn blicken, wenn wir erfassen, welche Güte und Gnade Gottes von ihm ausgeht, macht es uns Mut, auch das vielleicht anzunehmen, was unverständlich und schwer zu begreifen ist. Ich will euch etwas mitzeigen, was ich mitgebracht habe. Ein Stück Holz. Genauer gesagt ist es ein Ast. Ziemlich frisch. Und warum? Das habe ich euch mitgebracht. Der ist bei dem Sturm letzte Woche abgebrochen. Habe ich ihn abgesägt. Und was man nämlich sieht, ist, dass solch ein Ast eigentlich aus zwei Teilen besteht. Eigentlich aus dem Kernholz und einem weichen Holz drumherum. Aber man sieht hier das Kernholz nicht, weil es weiß ist. Und ich glaube, was mir dieses Holz sagt, ist ein Gleichnis. Unsere Festigkeit ist nicht das, was wir äußerlich uns geben, sondern was in uns drin ist. Das gibt uns Feste. Dieses hier ist Ahorn, ist weich, weiß und konnte nicht standhalten. Aber was macht den Unterschied? Wodurch ist manchmal Holz hart innen und kann den Sturm standhalten? Und manchmal ist es eben halt weich und es bricht, wenn der Sturm des Lebens drüber hinweggeht. Darüber habe ich nachgedacht. Und ja, ich habe jemanden mitgebracht, der mich schon lange Zeit begleitet, Rüdiger. Das ist Rüdiger. Er wollte euch auch mal kennenlernen und Rüdiger ist nun heute mal mitgekommen und ich möchte ihn euch vorstellen. Er freut euch, sich euch kennenzulernen. Guckt mich so an, er sieht niemand. Habe ich jetzt eine Halluzination? Nein, es ist so, dass es tatsächlich so ist, wenn man sich selber beobachtet, dann stellt man fest, dass wenn man denkt, es nicht still ist, sondern man denkt in Worten, man denkt in Bildern, die auf einen ansteigen. Und manche Gedanken, stellt man fest, die mag man gerne denken. Sie haben eine magische Anziehungskraft. Es sind Freunde sozusagen, die zu einem sprechen. Manche Gedanken erschrecken uns. Und ich glaube, unsere subjektive Welt ist diejenige eigentlich, die unser Leben formt. Nicht das, was uns de facto objektiv umgibt, prägt uns, sondern das, was in uns drinne lebt. Die Gedanken, die uns verändern. Paulus spricht davon, wandelt euch um durch die Erneuerung eures Sinnes. Und ich bin erschreckt, was für Freunde ich manchmal in mir selbst, in meinem Inneren habe, was sie zu mir sagen. Wenn jemand im Glauben schwach wird, glaube ich nicht mehr, dass es von außen ist und plötzlich ist er schwach geworden. Lange Zeit hat sich ein Prozess entwickelt, hat sich ein Zwiegespräch im Inneren entfaltet, was dazu geführt wird, dass der Glaube ausgehöhlt wird, die Beziehung zu Jesus untergraben wird. Und plötzlich ist es so, dass der Zweifel wächst, dass man plötzlich anfängt, Nein zu sagen. Manchmal sind es andere Menschen, die große Anziehungskraft ausüben und man sagt, ach, ist doch nicht so schlimm, muss man alles so eng sehen und so weiter. Und plötzlich ist man ein anderer geworden. Freunde nämlich beeinflussen einen. Wenn ich mit jemandem zusammen bin, der, ich sag mal, eine linke Auffassung hat, ich wette, es wird in gewisser Weise auf mich abfärben. Und ich weiß das, dass das so ist, weil meine Tante, zu der ich ein gutes Verhältnis gehabt hat, Marxist gewesen ist. Nicht nur das, sondern Leninist und Maoist. Und viele Gedanken, über die wir gesprochen haben, haben irgendwo auch auf mich abgefärbt. Und ich muss sagen, manche Kritik von Marx an dem Kapitalismus bestehen zu Recht. Wenn ich mit jemandem Rechtes zusammen wäre, auch dort könnte es passieren, dass mich das beeinflusst. Die Gedanken, die ich denke, die ich mit meinen inneren Freunden sozusagen behandle, werden mich formen. Sie werden mich festmachen, aber sie können mich auch, sag ich einmal, destabilisieren. Ich will ein bisschen vielleicht ein Wort daraus sagen. Im 1. Timotheusbrief, im 4. Kapitel, lesen wir, schreibt Paulus, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in den späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und auf irreführende Geister und auf Lehren von Dämonen achten werden, infolge der Heuchelei und Lügenrednern, die in den eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Wie soll man sich denn das vorstellen, auf irreführende Lehren von Dämonen und Geistern? Es ist so, dass Gedanken kommen. Und wenn mir diese Gedanken gefallen, dann gebe ich denen möglicherweise nach. Und dann formen sie mich. Und sie führen mich in eine Richtung. Und sie können mich eben halt auf falsche Wege führen. Die Schrift, die wir hier haben, ist ein guter Wegweiser und mahnt uns, möglicherweise immer wieder zu überprüfen, ist das, was ich für richtig halte, gut oder ist es vielleicht nicht gut, sondern entspringt einer anderen Quelle. Eine der erschreckendsten Stellen für mich findet sich in dem Alten Testament, im 5. Buch Mose zum Beispiel. Es geht darum um das Volk Israel. Das Volk Israel ist aus Ägypten ausgezogen und Gott führt es in das gelobte Land Kanaan. Und was schreibt dort Mose? Was sagt er den Israeliten? Wenn der Herr dein Gott dich in das Land bringt, dahin du ziehst, so besetze es und viele Völker vor dir her vertreibt, Hethiter, Gerasiter, Amoriter, Kanaaniter und so weiter, 7 Völker, die stärker und größer sind als du, und sie der Herr, dein Gott, in deine Hand gibt und du sie schlägst, so sollst du an ihnen den Bann vollstrecken. Das heißt, ausrotten, wenn man das mal so auf ein Wort reduzieren will. Du sollst keinen Vertrag mit ihnen schließen und sie nicht verschonen. Und du sollst dich mit ihnen nicht verschwägern, nicht deine Töchter mit ihren Söhnen geben, noch ihre Töchter für deine Söhne nehmen. Denn sie werden deine Söhne dem Herrn abwendig machen. Sie werden sie vom Herrn abwendig machen, dass sie anderen Götter dienen. Das war der Grund dafür, die Gefahr, die vorausgesehen wurde. Was sagt uns solch ein Text? Wir sind nicht mehr in dieser Situation. Gott sei Dank. Es gilt ein anderer Bund. Aber im Epheserbrief sagt Paulus hinsichtlich der Ehe, deswegen wird der Mensch seinen Vater und Mutter verlassen und dem Weibe anhangen, und die zwei werden ein Leib sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Kirche. Was meinte ich? War nicht damit? Hier war ein Sachverhalt aus dem Alten Testament, der eine übergreifende Bedeutung hatte. Wenn ich euch einen Text aus dem 5. Buch Mose lese, dann ist mir der Gedanke gekommen, vielleicht meint er damit, dass unsere Kanaaniter, die uns sozusagen bedrohen, nicht die Menschen um uns herum sind, denn wir sollen sie ja erreichen. Wir sollen nicht ihre Feinde, sondern ihre Freunde sein. Vielleicht sind das die Dinge, die in uns drinne sind, unsere Gedanken, unsere Empfindungen. Wenn wir dort Gnade walten lassen, werden sie uns von Gott abwendig machen. Vielleicht ist das die Warnung, die diese Texte aussprechen. Und wenn das so ist, müssen wir das ernst nehmen, denn sie können uns wirklich zum Fallstrick werden. Das sind die wirklichen Feinde, die bösen Gedanken, die wir in uns leben lassen. Will ein bisschen noch auf den Zusammenhang kommen. Was kann man nun tun? Wie kann man fest werden? Im 2. Petrusbrief lesen wir eine Stelle, die wir alle kennen. Da muss ich nur den 2. Petrusbrief finden. Wenn man nicht mehr so gut gucken kann, ist das immer ein Problem. Da schreibt er Petrus im 1. Kapitel ab Vers 6. So bringt nun eben deswegen auch allen guten Fleiß auf und erweiset in eurem Glauben Tugend, in eurer Tugend Erkenntnis, in der Erkenntnis Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit Geduld, in der Geduld Frömmigkeit, in der Frömmigkeit Bruderliebe, in der Bruderliebe die Liebe gegen jedermann. Denn wenn ihr diese Dinge besitzt und sie sich mehren, so lassen sie euch nicht untätig noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Bei wem nämlich diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig, uneingedenk der Reinigung von seinen früheren Sünden. Deshalb befleißigt euch desto mehr, ihr Brüder, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr dies tut, werdet ihr niemals straucheln. Praktische Dinge, die wir also, sag ich mal, beherzigen sollen. Und ich sehe sie zusammengefasst einmal in ein Wort im Galaterbrief. Paulus schreibt da, es ist gut, sich alle Zeit mit Gutem eifrig umwärmen zu lassen. Ich glaube, das, was wir vorher in Petrus gelesen haben, das ist sozusagen in diesem Wort zusammengefasst, das Gute. Denkt dem Guten nach, seht auf Jesus, wie es ist. Und weiter heißt es dann ab Vers 19, meine Kinder, für die ich abermals Geburt wehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Und das soll es sein, wenn Jesus in uns lebt sozusagen. Wenn wir ihm vertraut sind, wenn er sozusagen eine Begleitung in unserem Leben ist, dann nimmt er in uns Gestalt an. Und ich sag mal, es hat dann eine prägende Wirkung. Ich weiß, ich hatte zwei Freunde früher, mit denen ich gespielt hatte. Der eine hieß Holger, der andere Volkmar. Und die beiden aber konnten miteinander nicht. Das heißt also, wenn beide da waren, musste ich mich entscheiden, mit wem ich spielen wollte. Wenn ich mit Jesus zusammen bin, haben die bösen Gedanken keinen Raum. Wenn ich aber umgekehrt mich, sag ich einmal, den Gedanken der Welt öffne, dann hat Jesus keinen Raum mehr. Das schließt sich einander aus, das passt nicht zueinander. Darum mögen wir auf ihn schauen, mögen wir ihn begreifen und mit ihm gehen, dann wird er in uns Gestalt gewinnen. Ja, meine. Thank you.